Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Nun, wir sitzen heute beide, der Fritz Dengel und ich hier, mit einer Bibel im Schoß und sind quasi schon am Start, denn wir wollen heute mit euch über Matthäus 24 sprechen. Fritz, danke, dass du wieder da bist.
Gerne.
Das ist ja dieses Kapitel eigentlich, das sich auf die Endzeit bezieht. Wenn man über Endzeit spricht, dann denkt man immer, es ist Matthäus 24, also diese berühmte Rede, die Endzeitrede von Jesus. In Matthäus 24, Vers 3, da heißt es, als er, also Jesus, aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Die Jünger fragen also, wann wird das Ende der Zeit sein, wann wirst du wiederkommen? Sie fragen auch, wann wird dieser Tempel abgebrochen werden? Das war ganz interessant, denn wir wissen ja, 70 nach Christus passierte das. Aber was für die Einleitung, also was passiert eigentlich am Ende der Zeit? Darüber will ich mit dir heute sprechen. Und vielleicht für die Zuschauer sei noch gesagt, es wäre jetzt der beste Zeitpunkt, sich mit einer Bibel zu bewaffnen und sie gleich mit aufzuschlagen in Matthäus 24, denn wir wollen so Vers für Vers durchgehen. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal an mit Vers 4 und 5. Da heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Also auf die Frage hin, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Wann wird das Weltende kommen? Ist das Erste, was Christus sagt, Vorsicht, lasst euch nicht verführen. Ist das so die wichtige Botschaft, dass er sie ganz an Anfang stellt?
Sehr wichtige Frage, wie ich finde. Wenn wir uns Matthäus 24 anschauen, das ist ein längeres Kapitel, die berühmte Endzeitrede Jesu, da kommt Jesus immer wieder auf dieses Thema zurück. Er fängt mit Verführung an. Also der Start, ja, das Wichtigste, die erste Frage. Er wurde jetzt nicht konkret gefragt auf ein bestimmtes Ziel hin, wo die Jünger etwas genau wissen wollten. Wie wird es sein mit den Menschen? Wie wird es sein? Wird es Kriege geben? Sondern sie fragen allgemein, was ist das Zeichen? Und er entscheidet sich am Anfang, also als erstes darauf zu antworten mit dem Thema Verführung. Passt auf. Ja. Interessant ist, wenn wir Matthäus 24 lesen, Jesus kommt immer wieder darauf zurück. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Passt auf, es werden falsche Christusse, falsche Propheten. Es wird so gewaltig und so hammerkrass werden, dass sogar, wenn es möglich ist, die Auserwählten verführt werden sollen. Also dieses Thema ist Jesus immens wichtig. Und warum ist es so wichtig, die Verführung am Ende der Zeit? Es ist eines der mächtigsten Instrumente, die Satan jetzt vor der Wiederkunft Jesu verwendet, um Menschen vom ewigen Leben wegzureißen. Wenn Menschen darauf reinfallen, verlieren sie alles. Wenn sie sich verführen lassen, verlieren sie alles. Wenn du andere Zeichen der Zeit, ja, es wird auch Verfolgung geben, es werden vielleicht auch welche sterben, ja, das ist eine andere Ebene, es ist auch eine krasse, schlimme Sache. Aber wenn du stirbst und Jesus kommt wieder und du bist erlöst, ist dein Ziel erreicht. Aber wenn du verführt wirst und Jesus kommt wieder, du bist nicht dabei. Darum legt Jesus so einen wahnsinnig wichtigen Fokus auf dieses Thema, Verführung.
Ist auch interessant, dass er sagt, viele werden unter meinem Namen kommen und werden viele verführen.
Ja.
Ellen White bezieht das hier so ein bisschen auf die Zeit von dem Fall des Tempels oder vom Fall von Jerusalem. 70 nach Christus ist ja Jerusalem zerstört worden von den Römern, damals unter Titus.
Genau.
Und Ellen White sagt, es war, als Jerusalem belagert wurde, sind viele falsche Propheten sind aufgestanden im Volk. Haben gesagt, ich bin der Messias, folgt mir. Wie gesagt, auch viele haben Leute kurz davor rausgezogen, haben gesagt, folgt mir in die Wüste, folgt mir auf die Berge und haben Menschen verführt, damit zu gehen, haben sich selbst als Christus ausgegeben. Und so schreibt sie, in der Zeit zwischen seinem Tod und der Belagerung von Jerusalem traten viele falsche Messiasse auf. Doch diese Warnung von Jesus gilt auch den Menschen in unserer Zeit. Dieselben Täuschungen, die vor der Zerstörung Jerusalems geschehen sind, geschahen durch alle Zeitalter hindurch und sie werden erneut geschehen. Das sagt sie im Sieg der Liebe, Seite 610. Also wie gesagt, das ist so ein Typus,
genau. Ein Antitypus. Genau. Ist auch ganz wichtig, dass wir Matthäus 24, dann verstehen wir es auch viel besser und leichter. Im Prinzip ist fast die ganze Bibel auf Typus und Antitypus aufgebaut. Also sehr, sehr vieles in der Bibel ist so aufgebaut. Und auch Prophetie. Es sind Dinge, die erfüllen sich heute oder morgen, wenn Jesus es sagt, ja, die Zerstörung Jerusalems. Aber typologisch werden wir sehen, die Dinge werden sich noch einmal ereignen oder erfüllen, am Ende der Zeit. Ja? Also das, wenn wir das in diesem richtigen Kontext verstehen, dann verstehen wir auch viel leichter bestimmte Aussagen, weil wir suchen sonst die Aussage, wenn Jesus sagt, es wird X oder Y passieren, und dann sehen wir, ah, wann war das? Ah, da war es. Okay, das ist schon passiert. Aber dass es durchaus nochmal passieren kann, das ist eben genau dieser Typus und Antitypus, den die Bibel uns klar und verständlich machen möchte. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dann versteifen wir uns nicht auf eine Sache und kommen nicht mehr weiter. Ja, sondern der Horizont bleibt offen und es geht weiter. Jesus hat auch noch etwas anderes damit gemeint.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, das werden wir auch feststellen in Matthäus 24, nachher auch.
Genau, es gibt viele Verse, wo wir das anwenden werden, wo wir sehen, das ist ein Typus auf etwas, was später passiert.
Genau.
Es ist ja buchstäblich erfüllt, aber es wird sich trotzdem so ähnlich nochmal erfüllen.
Ganz genau.
Gehen wir ein bisschen weiter, oder? Lesen wir mal Verse 6, 7 und 8. Also nachdem Jesus hier warnt vor Verführung und falschen Christussen, da finden wir dann hier in 6, 7 und 8, da heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Und welche Ereignisse sind diese Erkennungszeichen für die Endzeit? Was sagt Christus? Was muss passieren?
Also das, was du eben gelesen hast, ja, dass Kriege, Kriegsgerüchte, Kriegsgeschrei werden sein, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere, das haben wir immer schon gehabt. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, guck, das ist der Kriege und Erdbeben, Hungersnöte, das gab es immer schon zu jeder Zeit. Ja. Das ist richtig, das gab es immer schon zu jeder Zeit. Deswegen sagt Jesus auch in Vers 8, das ist der Anfang der Wehen. Also wenn ihr das seht, dass das jetzt richtig zunimmt, dann wisst ihr, das ist der Anfang. Entscheidend ist aber etwas, und das ist ganz bezeichnend, die Zunahme, die Häufigkeit, die Intensität, ja, dass es gar nicht mehr abreißt. Ja. Das ist, natürlich kann man sagen, heute, wenn wir Nachrichten hören, es gibt keinen Tag, an dem man nicht irgendwelche schlimmen Dinge hört, naturkatastrophenmäßig oder auch Kriege, Bürgerkriege und Blutvergießen und so weiter. Gibt es nicht, ja. Und das in Riesenmassen. Natürlich kann man sagen, ja, man hatte früher keine Medien. Vor 200, 300, 400 Jahren, wo solltest du wissen, was gerade in Papua Neuguinea passiert ist, ja. Auch damals haben sich die Nachrichten ausgebreitet, zu allen Zeiten. Und Fakt ist, dass man eben heute weiß, die Intensität der ganzen Ereignisse hat dramatisch zugenommen im Vergleich allein schon die letzten 100 Jahre. Und wir haben Medien schon seit gut 100 Jahren.
Ja. Auch hier in der interessanter Weise so ein Typus drin. Also Ellen White, wenn wir lesen, was sie dazu schreibt, bezieht sich hier auf die Belagerung von Jerusalem und sagt, zu der Zeit, als damals Jerusalem belagert wurde, da gab es viele Leute, die aufgestanden sind im Volk. Einer wollte herrschen, der andere wollte herrschen. Also, ja. Und die haben sich gegenseitig umgebracht. Und dann wurde Jerusalem irgendwann eingeschlossen. Und dann schreibt sie, dass die Rabbiner aufgestanden sind zu dem Zeitpunkt. Sie sagt hier, wenn die Rabbiner diese Zeichen sehen, werden sie erklären, diese seien die Gottesurteile über die Nation dafür, dass sie sein auserwähltes Volk unterdrücken. Also damals haben die Rabbiner gesagt, einige haben gesagt, sie sind der Messias. Und dann haben sie gesagt, was wir jetzt sehen, sind die Zeichen dafür, also Gott richtet jetzt die Nation. Und dann heißt es hier, und sie werden behaupten, dies seien die Zeichen, welche die Ankunft des Messias ankündigen. Lasst euch nicht täuschen. Diese Zeichen sind der Anfang der göttlichen Gerichte. Die Menschen haben auf sich selbst geschaut, ihre Sünde nicht bereut und sich nicht bekehrt, sodass ich sie nicht heilen konnte. Die Zeichen, die sie als Beweis ihrer Befreiung aus der Knechtschaft ansehen, sind in Wirklichkeit Zeichen ihres Verderbens. Ja. Die Rabbiner haben gesagt, jetzt kommt Gottes Urteil und jetzt werden die Römer gerichtet werden und haben sich selbst manchmal zum Messias erklärt.
Ja, ja, genau.
Aber was sie tatsächlich gesehen haben, war ihre Verurteilung.
Genau.
Ist schon brutal. Also Ellen White sagt, es ist in Erfüllung gegangen, was hier steht. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, ein Typus, wir werden das am Ende der Zeit nochmal sehen.
Ganz genau. Das wird sich wiederholen. Wir werden das gleiche Muster sehen. Da wird auch jemand sagen, namens Babylon, dass die Gerichte ja nur deswegen kommen, weil die Menschen nicht auf Gott gehört haben. Aber in Wirklichkeit sind sie es, die es verdreht haben. Beispiel Sabbat-Sonntag-Frage. Ja?
Absolut, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Also das werden wir es nochmal erleben. Gott wird richten und das hat seinen Grund. Und er wird aus dem gleichen Grund richten wie damals auch Jerusalem.
Und es lohnt sich, glaube ich, sehr, den geschichtlichen Kontext sich mal anzugucken und die Geschichtsbücher mal zu lesen. Was passierte damals eigentlich wirklich kurz vor der Zerstörung Jerusalems?
Ja.
Was war da im Volk los?
Oh ja.
Wir gehen noch ein paar Verse weiter, ja? Wir nehmen mal 9 bis 12. Dann heißt es hier, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, von welcher großen Gefahr wird hier eigentlich gesprochen und wann findet diese statt?
Wir haben hier mehrere Dinge, die Jesus anspricht, aber sie gehen ineinander über quasi. Aber die eine große Gefahr, in Vers 9 geht es los, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Ja. Und ich denke dann, als es dann losging mit der Christenverfolgung, einerseits ja nach der Gemeinde Ephesus, ja, das war ja noch so die reine, gute Gemeinde, ja, die apostolische Gemeinde, und danach ging es aber dann schon los. Ja. Aber ganz speziell auch bezogen auf die Prophezeiung, dass man aus Offenbarung 12, Vers 6, dass man eben 1260 Tage, sprich Jahre, werden wir von 538 bis 1798, diese Zeit wurde aber auch wieder verkürzt, ja, sagt uns die Bibel, sonst hätten es die Auserwählten nicht geschafft. Ja. Das ist eine Zeit, wo wir, die nennen wir das finstere Mittelalter, wo wir von der Inquisition auch sprechen. Ja. Da erfüllt sich genau das, was Jesus hier sagt. Da wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Hm. Das war eine furchtbare Drangsals- oder Trübsalszeit, wie sie beispiellos war, auch vor allem in der Dauer. Also über einen Zeitraum von, wir reden hier, gut über 1000 Jahre, ja, wo die Wahrheit massivst bekämpft und auch die Wahrheitsliebenden, ja, getötet wurden. Mhm.
Und das ist alles so ein bisschen so ein Abbild von dem, was damals ja auch wirklich passiert ist. Also tatsächlich, also als Jesus hier mit seinen Jüngern spricht, also es ging ja darum, sie standen ja, also sie gingen gerade aus dem Tempel raus.
Ja.
Und sie fragten, oder sie sagten, guck, die staunten über den Tempel, wie groß der ist. Und Christus sagt, das wird alles zusammenbrechen, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben.
Ja.
Und dann fragen sie, jetzt klär uns mal die Zeichen, was wird dann passieren? Und dann das, was er ihnen hier erklärt, das ist ja genau wie du sagst, also das ist eine Typologie, aber genau das ist auch eingetreten. Also als Jerusalem belagert wurde, als sich der Ring langsam geschlossen hat,
genau,
und in der Zeit dazwischen, da sie wurden tatsächlich der Drangsal preisgegeben, die Christus gefolgt sind. Ellen White bezieht das hier sogar auf die Zeit von Stephanus. Also die Leute wurden umgebracht, die Christen wurden verfolgt. Dann am Ende haben sie ja irgendwann den Stephanus umgebracht. Das war das Ende sozusagen der
Gnadenzeit
für Israel.
Genau.
Und dann, sie wurden getötet, sie wurden gehasst, sie wurden verfolgt. Also das ist das, was man hier sieht. Viele werden Anstoß nehmen, heißt, sie werden einander verraten. Also weil die Verfolgung einfach zu groß wird.
Genau.
Und Ellen White schreibt hier über die letzte Zeit von Jerusalem, was passiert wird, also wie groß der Druck im Volk wird, wie die Christen verfolgt werden. Und dann sagt sie, ich zitiere die ganze Zeit aus Sieg der Liebe, ich glaube Kapitel 69 ist das.
Genau, da schreibt sie ja ein ganzes Kapitel darüber. Ja,
genau, richtig. Seite 611 hier, da heißt es, da sagt sie so, also nachdem sie über Jerusalem spricht, so wird es wieder geschehen. Also was damals war, wird wiederkommen. Die Regierung werden Gesetze erlassen, um die religiöse Freiheit einzuschränken. Sie werden sich ein Recht anmaßen, das allein Gott zusteht. Sie meinen, sie könnten das menschliche Gewissen beherrschen, das allein Gott lenken darf. Der Anfang dazu ist bereits gemacht. Man wird mit dieser Unterdrückung fortfahren, bis eine Grenze erreicht ist, die nicht überschritten werden kann. Gott selbst wird dann zugunsten seines treuen Volkes, das seine Gebote hält, eingreifen. Bei jeder Verfolgung entscheiden sich diejenigen, die sie als Zeugen miterleben, für oder gegen Christus.
Richtig.
Er sagt, das, was da war und in dem Druck, in dem die Christen damals standen und viele haben einander verraten, viele sind in der Drangsal umgekommen, viele haben ihren Glauben aufgegeben. Er sagt, das wird sich am Ende wiederholen. Es wird wieder ein gesellschaftlicher Druck da sein.
Richtig.
Und das Gleiche kann mit uns passieren.
Genau.
Riesenwarnung. Aber er sagt auch, Gott setzt ihm eine Grenze. Es gibt ein Level, das kann die Welt nicht überschreiten. Hm. Und dann befreit er sein Volk.
Ganz genau. Ganz genau.
Ist also absolut beeindruckender Text. Schauen wir uns nochmal Vers 13 und 14 an, ja?
Ja, gerne.
Also, ist ja sehr, sehr tröstend hier. Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Nun, welches große Ereignis wird hier beschrieben?
Ja, bevor Jesus wiederkommt, ist ja das auch ganz entscheidend, dass dieser Vers 14, Matthäus 24, Vers 14, wird auch als finales Endzeitzeichen immer wieder gerne genommen, was ja auch stimmt. Ja? Mhm. Denn Jesus sagt ja, wenn das geschehen ist, dann wird das Ende kommen.
Ja.
Interessant. Und zwar was? Das Evangelium vom Reich wird gepredigt werden in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Wir reden hier vom lauten Ruf. Wir reden von der letzten Möglichkeit, die dieser Welt gegeben wird, mhm. umzukehren. Und das wird ein Ruf sein, der wird mächtig sein. Der wird, also ich sage immer so, die Posaune, die braucht einen klaren Ton.
Mhm.
Und den müssen wir ihr geben. Und die Posaune hat an sich schon die Eigenschaft, dass sie laut ist. Ja? Und wenn die Posaune laut wird, dann wird die Welt aufwachen. Dann werden alle fragen, was ist los, was passiert hier. Ja? Und wir haben es auch hier typologisch sehr interessant. Wir stehen ja hier kurz vor dem Einzug, wenn der laute Ruf erfolgt, stehen wir kurz vor dem Einzug ins himmlische Kanaan. Ja? Weil Jesus sagt, dann wird das Ende kommen. Es ist vorbei. Der letzte Ruf an die Menschheit, die Gnadenzeit endet und es ist vorbei. Typologisch haben wir auch das Bild von Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und sie stehen vor dem Jordan, dann geht es hinüber über den Jordan. Und dann, interessanterweise, geht das Volk um Jericho herum. Ja? Und die Priester haben Posaunen und fangen zu blasen. Ja?
Mhm.
Und dieses laute, dieser laute Ruf, der da erschallt aus den Posaunen, bringt die Mauern zum Einstürzen. Ja? Sprich, Gott.
Also das, der Engel des Herrn.
Der Engel des Herrn, genau. Aber durch dieses Laute, ja, sind dann die Mauern eingestürzt und auch die Mauern dieser Welt. Die da stehen und hinter diesen Mauern gibt es noch viele Rahabs, ja, die befreit werden müssen, die zum Volk Gottes kommen müssen. Das wird so dieser letzte Ruf sein, der in die Welt hineinschallt, laut. Ja. Die Posaune braucht einen klaren Ton, dann werden die Mauern fallen und dann werden die letzten Rahabs aus dieser Welt herauskommen, sich dem Volk Gottes anschließen und es geht nach Hause. Mhm. Auch hier hat die Bibel eine riesen Bandbreite an Typologien und Ellen White sagt, studiert die Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten in Christus ist Sieger, ich weiß nicht, in welchem Buch, schreibt es ganz klar und deutlich, dass wir die Geschichte studieren sollen. Und auch Paulus erwähnt es in 1. Korinther 10, in dem ganzen Kapitel, dass wir diese Geschichte als warnendes Beispiel nehmen sollen und auch für uns, als das zum Segen wird, wenn wir sehen, wie hat Israel gehandelt. Und das wird sich genau wiederholen. Wo waren die Fehler, die wir nicht mehr machen sollten, damit wir nicht in die gleiche Falle hineintreten?
Mhm.
Genau. Also der laute Ruf wird das Letzte sein, bevor es dann endgültig vorbei ist. Das heißt, dann gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit mehr.
Und sehr tröstend. Ne? Das heißt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also es wird am Ende Menschen geben. Dieser laute Ruf wird noch erscheinen. Das Evangelium wird noch einmal der ganzen Welt verkündet werden, genau. Offenbarung 18. Und dann kommt das Ende.
Ganz genau.
Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Verskombination ab Vers 15. Ich lese mal 15 bis 20. Ja, das sind so 6 Verse, die ganz gut zusammenpassen. Da heißt es hier, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer das liest, der achte darauf, dann flieht auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Und welches große Ereignis ist das hier, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet ist? Was kann das sein? Der Gräuel der Verwüstung, der da steht. Und ich glaube, was mir immer sehr geholfen hat, das zu verstehen, ist ja immer so die Frage, was ist dieser Gräuel der Verwüstung im Buch Daniel? Und Christus spricht hier davon, über das Buch Daniel. Wenn man dann aber das gleiche Textstelle in Lukas liest, das können wir machen, Lukas 21, 20 und 21,
genau.
Dann wird es deutlich, Lukas 21, 20, 21. Lukas 21, 20 und 21. Da sagt Jesus, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr, und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Ist eigentlich die gleiche Textpassage hier.
Genau.
Aber hier braucht ein anderes Wort, während er in Matthäus hier Daniel zitiert.
Genau.
Und sagt, wenn ihr den Groll der Verwüstung mehr davon hört. Und hier sagt er, wenn ihr nun Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht. Mhm. Und damit wird es sehr deutlich.
Ja.
Er bezieht sich hier mit dem Groll der Verwüstung auf das Einschließen der Stadt von den heidnischen Heeren,
heidnischen
von den
römischen Heeren. Ja. Richtig.
Ist auch deutlich, also selbst Ellen White bezieht das hier genau auf die Belagerung von Jerusalem.
Ja.
Das ist so ein, ja. Welche Warnung können wir für uns daraus schlussfolgern, dass hier heißt, geht nicht hinein in diese Stadt, wenn ihr sie belagert seht?
Nun, ist interessant, dass damals, zu der Zeit, wir wissen ja geschichtlich, Jerusalem wurde erstmal umzingelt und belagert. Ja? Mhm. Und dann gab es interne Streitigkeiten, interne Probleme, Machtprobleme in Rom. Ja? Und die Römer wurden wieder abgezogen, das Heer. Sie gingen zurück nach Rom. Plötzlich ist Jerusalem frei.
Zurück nach Rom, ich glaube, sie zogen sich ein Stück zurück.
Ja, sind auf jeden Fall mal weggegangen. Ja. Ja. Und plötzlich ist Jerusalem frei. Mhm. Ja. Und das ist das, was Jesus sagt, wenn ihr das seht, ja, hier, was wir eben gerade gelesen haben, Lukas 21, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe ist, dann fliehe auf die Berge. Jetzt hast du Folgendes. Jerusalem ist erstmal belagert, umzingelt. Wie willst, wenn das geschieht, sagt Jesus, dann fliehe. Wie soll ich fliehen? Es ist ja belagert. Es ist ja umzingelt. Geht nicht. Ja.
Aber wäre ich jetzt rausgelaufen, wäre ich gefangen.
Genau, richtig.
Wahrscheinlich umgebracht worden, ja.
Sehr wahrscheinlich. Mhm. Die Römer, die verstehen wenig Spaß, ja. Zumindest damals, zu der Zeit. So, und jetzt, wie reagierst du darauf, wenn du siehst, als Christ, der das noch in Erinnerung hat oder dem es weitergegeben wurde, aber, oder auch die mit Jesus persönlich noch Kontakt hatten und die wissen noch genau, das hat er gesagt. Wenn es geschieht, dann soll ich fliehen. Ja, wohin? Und hier ist das Vertrauen in sein Wort. Das ist so immens wichtig. Sie hatten die Jesus kannten und ihm vertraut haben, die hatten diese Ruhe in sich. Die wussten, ja, okay, Jerusalem ist belagert. Jesus sagt, okay, wenn ich das sehe, dann soll ich fliehen. Also werde ich eine Chance bekommen zu fliehen. Mhm. Wann, wie, wo? Das wird mir Gott zeigen. Und siehe da, durch interne Probleme, die die Römer hatten, zog das Heer ab. Und in dem Moment wussten sie, das ist das, was Jesus gesagt hat. Und sie gingen. Und weißt du, was interessant ist? Sie gingen, alle die, die dem Wort Gottes vertraut hatten, die dem Wort Jesu vertraut hatten und sich aufmachten und flohen, entkamen. Mhm. Alle die, die der Meinung waren, Spinnerei, ach Unsinn, guck, es gab viele, die dachten, die Römer, die haben Angst bekommen. Mhm. Die haben jetzt plötzlich, die haben es mit Angst zu tun bekommen.
Oder? Göttliches Gericht, genau.
Genau, ja. Ja. Mhm. Und wir sind besser, ja. Und auf einmal kommen die Römer zurück, nachdem die internen Streitigkeiten geklärt waren. Und was sie dann mit Jerusalem gemacht haben, das können wir, glaube ich, in Worte nicht fassen, weil es überlebte keiner.
Ein Geschichtsschreiber schreiben davon, ein furchtbares Gemetzel.
Ein Gemetzel, das ist Wahnsinn. Und was lernen wir heute daraus? Wenn Jesus etwas sagt, er sagt es nicht aus Spaß. Das hat einen Grund. Und wenn wir sein Wort ernst nehmen und darauf achten, und es umsetzen in unserem Leben, ja, quasi die Applikation seines Wortes, nicht nur das Studium und das Theoretische, sondern wirklich auch die Applikation, dann werden wir gerettet werden. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Ja, und ich finde es total tröstend, dass Ellen White schreibt, dass nicht ein einziger Christ bei der Einnahme von Jerusalem ums Leben gekommen ist.
Ja.
Sieg der Liebe, 612.
Richtig.
Also auch zu diesem Kapitel. Jetzt wird es also beschrieben, diese Zeit, damals, wie es war. Und jetzt Vers 21 und 22 sagt dann, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Also er sagt, ihr sollt fliehen. Noch in Vers 20. Mhm. Und Vers 21 heißt er, denn dann wird eine große Drangsal sein. Wie ist das zu verstehen? Also kann das sein, hast du das Gefühl, vermischt Jesus hier zwei Ereignisse miteinander? Also die große Drangsal kennen wir natürlich von ganz am Ende der Zeiten, die sieben Zornesschalen, die ausgegossen werden. Da ist die große Trübsal, die große Drangsal.
Genau.
Christus sagt aber, hier ist eine große Drangsal, wie noch keine war, was keine sein wird. Welches Ereignis? Also wirft er hier zwei Sachen durcheinander?
Mhm. Was wir eben vorher erwähnt hatten eingangs, die Bibel ist voll von Typologien und es gibt Ereignisse, die erfüllen sich zwei, drei, viermal. Ja? Sie haben durchaus mehrere Zeiten, in denen sie sich erfüllen. Wir haben dieses Vokabular, was Jesus hier verwendet, finden wir nochmal in Daniel 12, Vers 1 nochmal. Und da haben wir Folgendes. Daniel 12, Vers 1. Da lesen wir: Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Jetzt merken wir, hier ist genau das Gleiche. Eine Zeit der Drangsal, wie sie noch nie gewesen. Genau das verwendet Daniel hier auch. Ja. Also haben wir jetzt zwei Zeiten der Drangsal.
Wie sie noch nie gewesen sind.
Ja. Mhm. Also zwei Superlative, wie noch nie gewesen ist. Superlative werden in der Bibel auch gerne verwendet. Das hat aber einen Grund. Das ist nicht, weil alles gleich stark oder immer noch stärker, sondern es gibt verschiedene Zeiten. Und jede Zeit, in jeder Zeit gab es jede Zeit hat ihre besondere Art und ihre Form, ja, die quasi nicht mehr zu toppen ist. Hier die Drangsal, von der Jesus hier spricht, dann wird eine große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen. Also vorausschauend dann, wenn er sagt dann, gerade eben war ja die Geschichte mit Jerusalem, mit dem Gräuel der Verwüstung, Jerusalem wird vernichtet. Und danach, was kommt als wichtiges Ereignis in der prophetischen Geschichte bezüglich des Volkes Gottes, wird die große Drangsal, sprich die Zeit des finsteren Mittelalters kommt. Und diese Zeit geht sehr lange. In ihrer Dauer, in ihrer Länge, ja, gab es die davor nie und auch danach nie wieder. Das ist eine Zeit, die fing ja, prophetisch gesehen können wir sagen, 538 an, die 1260 Jahre, wo das Volk in die Wüste ging, ja, laut Offenbarung 12,6, und endete 1798, wobei die Zeit ja auch etwas verkürzt wurde, weil sie es sonst nicht geschafft hätten. Und es war eine furchtbare Zeit. Wir wissen, in der Zeit gab es rund, man schätzt, Minimum 70 Millionen Märtyrer, die um des Wortes Gottes willen, des Zeugnisses Jesu Christi willen, getötet wurden. Mhm. Und das ist diese Drangsal, von der Jesus erstmal hier spricht.
Das ist interessant, dass du das so aufgreifst, weil Ellen White sagt auch, dass sie das finstere Mittelalter hier gemeint. Mhm. Jetzt müsste man sagen, wenn das da gemeint ist, könnte es nicht sein, dass es in Daniel 12 auch gemeint ist, das finstere Mittelalter, dass die gleichen Zeiten sind.
Okay, wird ausgeschlossen, und zwar gibt es einen einzigen Hinweis, darauf haben wir es eben gelesen, dann wird sich der Engel Fürst Michael aufmachen, um sein Volk zu retten, um sein Volk beizustehen. Er wird aufstehen. Das heißt, wir haben hier das Bild für Jesus, und Jesus wird aufstehen und sein Volk retten. Das heißt, die Gnadenzeit ist vorbei. Im Allerheiligsten, wo er jetzt noch seinen Dienst tut, von da wird er aufstehen, wird die Tür schließen, und dann beginnen die sieben Plagen. Das heißt, das geschieht jetzt vor der Wiederkunft. Das ist eine andere Zeit der Drangsal. Und die sieben Plagen, die werden auch eine Zeit sein der Drangsal, die sie noch nie gewesen ist auf dieser Welt, in ihrer Intensität. Das andere war die Dauer im Mittelalter, im Finstermittelalter, und die letzte Zeit, die letzten sieben Plagen vor der Wiederkunft, die werden bei weitem nicht diese Dauer haben. Das wird eine kurze Zeit sein, aber sie werden so intensiv sein, wie sie noch nie gewesen ist. Also beides hat seine Berechtigung. Mhm. Ja, das ist auch wichtig, dass wir das typologisch verstehen.
Mhm. Es ist wichtig, diese Typologie, genau, dass wir das, also, ja, dass wir das auch anwenden hier.
Genau.
Christus hat auf den Fall von Jerusalem gedeutet und gleichzeitig aber auch ans Ende der Zeiten.
Ganz genau.
Mhm. Gehen wir ab Vers 23 weiter, ja?
Mhm.
23 bis 26 lese ich jetzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Nun, wir hören hier von wieder Verführung, wie am Anfang auch. Christus warnt davor, und er sagt, es werden sogar falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und viele werden verführt werden. Und dann sagt er, wenn sie sagen, kommt in die Wüste, tut es nicht. Kommt in die Kammern, tut es nicht, sagt er. Geht da nicht hin. Ist ja interessant, dass, wenn wir das, also diese Abschnitt bei Ellen White lesen, bezieht sich wieder auf die Zeit von Jerusalem. Mhm. Und sagt, in Jerusalem sind falsche Propheten aufgetreten und haben gesagt, ich bin der Messias, ich will das Volk retten.
Ja.
Einige haben gesagt, ich bin ein Prophet Gottes, wir müssen das und das jetzt tun, wir müssen jetzt gegen die Römer kämpfen oder was auch immer. Also die haben kuriose Dinge gesagt. Aber dann schreibt sie, doch diese Vorhersage gilt auch für die letzten Tage der Weltgeschichte. Und dann macht sie so eine interessante Warnung. Ich will das mal ganz kurz lesen, ja, das ist ein ganz kleiner Abschnitt. Mhm. Da heißt es dann hier auch wieder Sieg der Liebe, Kapitel 69, ertönt nicht in tausenden von Zusammenkünften, wo Menschen vorgeben, mit den Geistern Verstorbener in Verbindung zu treten, der Ruf, siehe, er ist drin im Haus. Dies ist genau der Anspruch, den der Spiritismus erhebt. Das ist so interessant, dass sie das hier, sie sagt, es ist damals eingetreten in Jerusalem, aber es ist genau der Anspruch, den der Spiritismus erhebt. Spielt ja am Ende noch eine Rolle?
Der Spiritismus? Und was für eine? Denn Weiz sagt ja im großen Kampf, wenn der Spiritismus, Katholizismus und Protestantismus sich die Hand gereicht haben, ja, sich miteinander vereint haben, dann können wir wissen, dass das Ende da ist. So formuliert es im großen Kampf. Und der Spiritismus hat heutzutage eine immense Kraft gewonnen, weil mit dem kann Satan, es ist die leichteste Methode, Menschen zu täuschen. Spiritismus ist was Übernatürliches, womit Satan arbeitet. Und jeder, der nicht ins Wort hineinschaut, um zu prüfen, kann das von Gott sein, wird begeistert sein davon. Und davon gibt es Milliarden. Das ist kein Problem. Heute ist es kein Problem mehr, die Menschen zu täuschen, aus der Sicht Satans mit so übernatürlichen Dingen, weil die Menschen nicht mehr zum Wort Gottes greifen. Sie prüfen nicht mehr. Und das ist wirklich eine ernsthafte Falle. Und darum sagt auch Jesus hier wieder, was wir am Anfang gesagt haben, wo kommt er wieder hin, zu welchem Punkt? Verführung. Auch hier sagt er, passt auf, es werden falsche Christus, falsche Propheten. Und da sagt er hier, siehe, er ist in der Wüste, geht nicht hin, siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Kammern, das sind Räume, ja. Räume, wo sich Leute versammeln, wo vielleicht dunkle Räume, wo man vielleicht Gläserrücken macht, wo man vielleicht bestimmte Dinge macht, um Christus oder die Verstorbenen oder irgendwelche Dinge herbeizurufen. Ja? Und die Leute sind heute begeistert davon, die rennen den Dingen nach und wissen gar nicht, was sie sich damit eigentlich antun. Vom Spiritismus in den Okkultismus, das geht immer sehr, sehr leicht ineinander über, da kommst du auch nicht mehr raus. Das ist eine gefährliche Falle.
Und greift heute viel in den Gemeinden um sich. Ne? Viele Leute lassen jetzt irgendwelche Geistheiler und so auf sich zukommen, versuchen irgendwo ja ihre Vorteile davon zu haben, aber verstricken sich eigentlich ganz tief in diesen okkulten Kram. Ja.
Ganz genau.
Dann hier zwei Verse, dann geht es hier weiter. Denn wie der also 27 und 28, denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da versammeln sich die Geier. Also Christus sagt, also es werden viele Leute auftreten und sagen, da ist er, und da könnt ihr mit Christus in Verbindung treten und so. Und dann, aber Christus sagt, wenn ich wiederkomme, wird das jeder sehen. Genau. Wie der Blitz von Osten nach Westen scheint. Ich meine, kann die Wiederkunft verborgen sein? Kann das geheim sein?
Auf keinen Fall. Dafür ist die Bibel viel zu deutlich.
Ja, sogar die Toten werden auferstehen. Ne?
Ja, die Posaune wird erschallt, alle werden auferstehen. Jeder wird es sehen, es wird sichtbar, hörbar, ein gewaltiges Ereignis sein. Es geht an keinem vorbei. Das wird nicht geheim irgendwo.
Also wenn später mal irgendjemand sagt, Christus ist da, aber die ganzen Toten sind noch nicht auferstanden, dann können wir sagen, hier stimmt was nicht. Irgendwas. Das wird übrigens passieren. Ne? Der Teufel, der wird vortäuschen, die Wiederkunft Jesu. Und viele, die nicht in der Bibel fest sind, die werden sich auch verführen lassen. Genau. Wenn sie sagen, da kommt jemand und der sieht aus wie Christus und der spricht jetzt zu den Parlamenten und so.
Genau.
Und viele werden ein tausendjähriges Reich proklamieren. Und also die kuriosen Dinge, die da passieren.
Es ist wirklich der einzige Unterschied. Alles, was uns rettet, es gibt auch ein Kapitel im großen Kampf, die Bibel eine Schutzwehr. Das ist das Einzige, und das schreibt Ellen White so deutlich, und sie drängt darauf hin, sagt, bitte, bitte nehmt das Wort. Es wird der einzige Schutz sein am Ende der Zeit, ansonsten ihr könnt das Falsche von dem Guten nicht mehr unterscheiden. Es ist euch nicht mehr möglich. Ja.
Und was für eine Gnade, ne, dass Christus uns das so gibt.
Ja.
Also dass er gibt uns das Wort, er hält uns die Bibel bis heute, er gibt uns den Geist, damit wir sie verstehen können, damit wir geschützt sind am Ende. So er will sein Volk um jeden Preis schützen.
So ist es.
Es ist so gut, dass wir das haben, wie ein Schwert, sagt Paulus. Ne, wie ein Schwert.
Ist es auch.
Ich habe mich immer mal, ich fand den Vers immer ein bisschen schwierig, Vers 28, vielleicht geht es dir genauso. Denn wo das Aas ist, da versammeln sich die Geier. Ich habe immer gedacht, das ist hier darauf bezogen, denn da wo das, also wenn sie hier von den Kammern spricht, den falschen Propheten und die Propheten locken sie und sagen, ich bin der Messias, komm zu mir. Denn wo das Aas ist, da versammeln sich die Geier. Ich habe immer darauf bezogen, auf diese Verse, wo das Unreine ist, da versammeln sich die Unreinen. Aber geht ihr nicht hin, habt ihr nichts mit denen zu tun, denn wenn Christus kommt, werden es alle sehen. Das war immer meine, wie sagt man, Interpretation von diesem Vers. Vielleicht hast du eine bessere. Aber das, was ich so sehe. Oder vielleicht haben die Zuschauer was und schreiben es uns in die Kommentare.
Ja, das wäre.
Vielleicht haben sie diesen Vers, ich packe ihn immer in den Kontext von Vers 24.
Genau. So geht es mir eigentlich aus. Da, denn wo das Asis, da sagen sie sich, egal, das klingt jetzt aus dem Kontext heraus sehr logisch, dass die Leute sich dort versammeln, wo, und er verwendet auch extra diesen Begriff, das Aas. Mhm. Also das ist, Leute, geht da nicht hin, das stimmt. Das ist nicht richtig, was da läuft. Das passt nicht, ja. Aber da versammeln sich halt die meisten.
Ja. Ja, also so hab ich es immer gesehen da drin, aber es ist halt interessant, dass es direkt nach 27 dann kommt, aber passt schon in den Zusammenhang. Aber wäre mal interessant, vielleicht gibt es da noch gute Ideen, dann die Bitte an die Zuschauer, das mal in unsere Kommentare reinzuschreiben, dass wir das sehen können. Genau. Wir machen weiter in 29, ja. Hier heißt es in Vers 29, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Also hier werden also drei oder vier Ereignisse benannt, die nach der Drangsal jener Tage passieren soll. Also welche Drangsal ist das?
Das finstere Mittelalter, wo also...
Und welche Ereignisse?
Einmal die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird den Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen. Wir haben diese Ereignisse alle schon gehabt. Das ist interessant. Sonne verfinstert und Mond wird den Schein nicht geben. Allein das schon hatten wir zum Beispiel im Jahr 1780. Das war sogar der, wenn ich richtig weiß, der 19. Mai 1780. Da passierte Folgendes. Die Leute standen des Morgens auf. Und brachten, gingen an ihre Arbeit, auf die Felder, brachten ihre Kühe auf die Weide und so weiter. Auf einmal gegen 9 Uhr morgens wurde es langsam immer dunkler und die Leute verstanden nicht, was ist da los. Und die waren total außer sich, das kann doch nicht wahr sein, was passiert hier. Ja? Es wird immer dunkler und die Tiere, die sie rausgebracht hatten auf die Weide, die Schafe, die Kühe, die kamen schon allein zurück in den Stall. Die haben gemerkt, es wird jetzt wieder Abend, das stimmt nicht. Und innerhalb von wenigen, ich weiß jetzt nicht, Minuten oder ein, zwei Stunden, ich weiß es nicht genau, war es stockfinster draußen, mitten am Tag. Und das um 9 Uhr morgens ging die Sonne wieder unter. So etwas gab es noch nie. Die Leute, die sind in Angst und Panik geraten. Viele sind in die Kirchen gelaufen damals an dem Tag und haben den Pfarrer geholt und gesagt, wir müssen beten, wir müssen die Bibel studieren. Es ist zu Ende, ja, die Apokalypse. Ja. Mhm. Wusste nicht, was mit ihnen geschieht. Und interessanterweise, an dem Tag ging die Sonne auch nicht mehr auf. Also es blieb so und dann kam die Abendzeit und da war der Mond blutrot und er war so tief blutrot, dass er keine Kraft zum Scheinen gab. Ja, also nicht so, wie man kennt, der Mond ist ja recht hell, so cremegelblich, ich weiß nicht, wenn man den Mond anschaut, das beleuchtet die ganze Nacht, aber das war nicht der Fall. Es blieb dunkel, ja. Er war so tief blutrot. Ja.
Man kann auch Zeitungsartikel finden von der Zeit damals.
Genau.
Sehr interessant, was die damals geschrieben haben.
Oh, da gibt es vieles, da gibt es richtig.
Viele haben gesagt, Christus kommt wieder, das ist das Zeichen.
Genau, ja.
Und dann kam ja 1833 noch der große Sternfall.
1833, November war es
gerade. Ich weiß nicht mehr.
Aber 1833 kam der große Stern. Genau. Auch ein gewaltiges Ereignis über Nacht. Also da regnete es Sterne. Auch dort versammelten sich die Leute mitten in der Nacht und gingen in die Kirche, um die Bibel zu studieren, zu beten. Und sie dachten, es ist vorbei, Jesus kommt wieder. Ja? Das sind gewaltige Ereignisse, die Jesus... Also
und es ist genau das. Ne? Also nach dem finsteren Mittelalter, ist übrigens interessant, dass du es darauf beziehst, denn Ellen White macht das auch. Sie schreibt auch diese... nachdem so die Papstherrschaft so zu Ende ging
langsam
und sie wurde verkürzt durch die Reformation,
richtig.
Dann sind am Ende diese Zeichen passiert. Und wir wissen ja, waren alle genau vor 1844, als in der Yom Kippur kam, also der große Versöhnungstag kam. Also da sind die Ereignisse abgelaufen, haben das Ende angekündigt und dann kam sozusagen die letzte Zeit.
Ja.
Das kann man hier ganz gut wiederfinden. 29 hatten wir gelesen, wir machen mal 30 bis, was haben wir denn? Machen wir 30 bis 35. Ne? Wir gehen mal durch. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Stark gesagt.
Ja.
Es heißt hier, das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen. Und dann werden die Engel anfangen, die Auserwählten zu versammeln. Was ist dieses Zeichen des Menschensohnes, das am Himmel erscheint, wenn das alles um ist?
So wie ich das rauslese, ist die Wiederkunft, ja.
Die Wiederkunft, ne?
Das ist die Wiederkunft Jesu, ja.
In Weitschreiben an einer Stelle sogar, das Zeichen des Menschensohnes ist die Wolke auf der Wiederkunft.
Genau, richtig. Ja. Und sie wird zu sehen sein wie so eine kleine so eine Hand, ja, und wird immer größer, immer größer, immer größer wird sie kommen. Ja. Weit beschreibt auch die Wiederkunft, die Szene der Wiederkunft auch teilweise sehr genau und breitet es ein bisschen aus. Das ist sehr schön zu lesen, ja. Genau, und Jesus kommt und in dem Moment werden wir die Posaunen schallen hören, wie es auch der Paulus zu den Thessalonichern sagt. Ja, dann werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen und die, die leben und geglaubt haben, also in dem Buch des Lebens stehen, werden alle gleichzeitig dem Herrn entgegengerückt werden. Ja. Dann ist alles vorbei.
Es wird schön sein. Also es wird nicht, genau, also alle werden sie auferstehen, von Adam an.
Jeder Mensch,
die genau. Zu der Christus geht, gehören.
Genau.
Und die werden dann alle mit ins Himmelreich genommen werden.
Genau. Richtig.
Was können wir eigentlich von diesem Feigenbaum lernen hier in Vers ist das 32? 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis.
Ja, das ist eigentlich so einfach und doch so kompliziert, weil wir Menschen immer wieder der Meinung sind, wir wissen es besser, wir können es besser. Ja. Jesus macht uns anhand von diesem Feigenbaum macht uns deutlich, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so kennt ihr, dass der Sommer nah ist. Also auch so auch, wenn ihr dies alles seht, und dies alles ist bezogen auf die ganzen Ereignisse der Endzeit, die er uns hier davor eben gesagt hat, wenn ihr das seht, dann wisst ihr, dann müsst ihr handeln, dann müsst ihr aufstehen. Ja? Ich meine, machen wir das nicht auch, wenn du auf der Autobahn fährst und die Tanknadel geht, neigt sich immer mehr, irgendwann mal kommst du in den roten Bereich und dann kriegst du eine Meldung, ja, die Tankanzeige leuchtet, du hast vielleicht noch 50 Kilometer zu fahren. Mhm. Wenn du das siehst, ja, dann weißt du, du musst jetzt tanken, aber ich kann auch sagen, ach, ich fahre jetzt noch 500 Kilometer, mich juckt das nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Christen so handeln, wenn sie das sehen. Ach, Jesus kommt noch lange nicht. Ja, ich weiß, es ist schlimm. Und die aktuelle Krise, die wir haben, ja, auf dieser Welt.
Ich wollte gerade fragen, was sind denn die Zeichen, die wir heute sehen?
Ja, also das ist genau das, was du vorher vorgelesen hast, von Ellen White, die Gewissensfreiheit wird immer mehr und immer mehr eingeschränkt. Ja. Mhm. Und schlussendlich gehen sie so weit, dass es unumkehrbar ist. Es ist nicht mehr möglich. Ja. Und es ist ein gewaltiger Druck da im Moment, den wir spüren, die Menschheit. Ja. Und das sind die Zeichen, wo Jesus sagt, dass Leute, jetzt geht's los, der Anfang der Wehen. Bereitet euch vor, es geht los, ich werde wiederkommen. Ja? Aber es gibt immer noch viele, die sagen, ach, ich kann noch 500 Kilometer fahren.
Ist das so? Kann noch so weitergehen. Ne?
Ja.
Dabei wissen wir eigentlich, also am Ende soll es eine riesen Christenverfolgung geben. Um das zu machen, brauchen wir weltweite Gesetze.
Genau.
Um die zu machen, brauchen wir das Bild des Tieres.
Ja.
Also ein religiös-politisches System wird aufgebaut. Das muss jetzt forciert werden.
Genau.
Und das sehen wir gerade. Also zumindest das politische Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, was wir gerade sehen weltweit, was passiert, könnte dahin führen. Wir können nicht sagen, das ist das, aber wir können sagen, es ist so weit, dass es dahin führen könnte.
Genau.
Gucken, wo es...
Sehr vieles spricht auch dafür, dass das im Moment dahin geht, ganz klar. Ja.
Aber es weltweit ist, ne?
Weltweit, genau, richtig, richtig konzertiertes Vorgehen und da sind wir mal sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Ja. Mhm.
Das war ein ganz spannender Vers, der Vers 36, der nächste hier. Also entschuldige, dass wir so rüberfliegen, aber ich versuche das so eine Stunde mit dir.
Das Kapitel ist lang, da kann man lange.
In Vers 36 heißt es hier, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Ach, vielleicht wollte ich noch eine Sache sagen, bevor ich jetzt darauf hingehe. Ja. Ganz am Ende eben gerade hatten wir gelesen, Vers 34, weil ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Mhm. Ist ja eine großartige, also tröstende Worte. Also die Christenheit wird bestehen bleiben, das wird alles passieren, sie werden den lauten Ruf geben, sie wird nicht ausgelöscht werden.
Ja.
Sie werden bekämpft werden, sie werden verfolgt werden, aber sie wird nicht ausgelöscht werden.
Genau.
Und dann sagt Christus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also er explodiert die Welt, als dass das eintritt, dass mein Volk ausgerottet wird.
So ist es.
Ist schon gewaltig.
Also ja, das ist Christus und seine Gemeinde, das sind eins. Wir sind der Leib Christi.
Und er passt drauf auf.
Ja, ja. Und er passt drauf auf.
So. Das finde ich so schön, das in diesem Kontext zu haben. Wir sprechen von so vielen traurigen Dingen, Ereignissen, die hier passieren, große Dinge, Riesenverführung. Aber Christus sagt, ich passe auf mein Volk auf.
Ja.
So ist es. Vers 36, also hier heißt es ja, um Tag und Stunde weiß niemand, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater im Himmel. Warum wusste Jesus den nicht? Also ich meine, wusste Jesus nicht alles, was Gott weiß oder doch nicht? Oder? Ich meine, also wenn, ich meine, in Christus, sagen wir den Vater, Jesus war Immanuel, er war Gott mit uns. Er war ja Gott, selbst auf Erden.
Genau.
Aber er weiß nicht, wann die Wiederkunft ist, aber der Vater im Himmel, der weiß es.
Könnte es damit zusammenhängen? Er hat ja, als er zu den Jüngern sprach, war er Mensch und er stand vor ihnen und vielleicht wusste er zu dem Zeitpunkt Tag und Stunde nicht. Aber mit Sicherheit, als er wieder in den Himmel aufgefahren ist. Also heute weiß er es garantiert. Er ist Gott. Er ist Gott. Und Gott weiß alles. Also es gibt nichts, was er nicht wüsste. Umgekehrt auch nicht. Es gibt auch nichts, was der Vater oder der Heilige Geist nicht wüsste. Sie alle wissen alles.
Ja.
Genau. Aber ich gehe davon aus, hier ist bezogen, also er steht da und spricht zu den Jüngern, zu der Schar. Und in dem Moment, wie er als Mensch da ist, sagt er, den Tag und die Stunde, das weiß niemand. Das weiß jetzt im Moment allein der Vater. Ja.
Ich habe bei Ellen White mal gelesen, was sie dazu schreibt.
Das wäre interessant zu wissen, ja.
Im Sieg der Liebe, Seite 614, die sagt, den Tag aber und die Stunde seiner Wiederkunft hat Christus nicht offenbart. Er sagte seinen Jüngern deutlich, dass er selbst ihnen den Tag oder die Stunde seines zweiten Kommens nicht bekannt geben könne. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wäre es ihm freigestanden, ihnen die genaue Zeit zu offenbaren, warum sollte er sie dann ermahnt haben, in ständiger Wartung zu bleiben? Es gibt Menschen, die behaupten, genau zu wissen, an welchem Tag und zu welcher Stunde Christus erscheinen wird. Ernsthaft bemühen sie sich darum, den Ablauf der Zukunft festzulegen, doch der Herr hat sie davor gewarnt, diesen Grund zu betreten. Der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft des Menschensohnes ist Gottes Geheimnis.
Ja.
Also Christus wollte es ihnen auch gar nicht offenbaren.
Ja.
Sagt, das weiß niemand. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie das übersetzt. Ist es, dass der Vater sagt es nicht und der Sohn sagt es auch nicht? Oder ist es hier der Sohn weiß es nicht? Das ist immer so, da streiten sich so die Übersetzer drüber.
Mhm.
Aber für uns die wichtige Botschaft, wir wissen es nicht und wir sollen nicht spekulieren. Wenn man sich erinnert, die große Enttäuschung am Anfang, also das war die Millerlüge.
Der Lute genau auf so etwas.
Ja. Genau, noch bevor die Adventisten, bevor es die gab, wurde ja gesagt, da kommt Christus wieder. Und es war ja auch biblisch richtig. Also man hat ja wirklich, es war ja in Offenbarung 10 vorausgesagt, dass das passiert.
Genau.
Nur das 1844 stimmte, das Ereignis war falsch. Christus kam nicht wieder und wir können es auch nicht wissen. Und haben natürlich auch damals viel zu Recht gesagt, Moment, ihr könnt nicht wissen, wann Christus wiederkommt.
Ja.
Und heute gibt es ja immer noch Menschen, die sagen, ich glaube, da kommt Christus wieder oder da. Das sollen wir nicht machen. Das ist also Grund, den sollen wir nicht betreten, sagt Ellen White.
Und auch, wie du auch vorher gesagt hast, ich glaube, das Entscheidendste, das Wichtigste dabei ist, weil wenn man das wirklich wüsste, wenn Gott uns das jetzt heute offenbaren würde, in welcher Gefahr würden die Menschen dann leben, nachlässig zu werden, zu sagen, ach, ich habe ja noch 25 Jahre oder ich habe noch 2 Jahre oder ich habe noch 90 Jahre oder was auch immer. Aber in welcher Gefahr würdest du leben, zu sagen, ah gut, dann kann ich noch ein bisschen auf den Putz hauen, später bekehre ich mich. Das ist eine reelle Tatsache, wo viele Leute heute sagen, wenn ich meine Rente bin, später, wenn ich mehr Zeit habe, dann widme ich mich mehr den religiösen, kirchlichen Dingen. Fehlalarm. Genau das ist es, was Satan will.
Noch interessant, dass die Engel wissen das auch nicht. Satan hat auch keine Ahnung.
Ja.
Also er sieht wohl auch die Zeichen der Zeit. Er weiß, was passiert.
Richtig.
Aber er weiß auch nicht genau den Tag.
Genau.
Und das ist für mich ein der tröstende Gedanke. Ich weiß es nicht, aber der Feind weiß es auch nicht.
Genau.
Aber Gott weiß es, der auf meiner Seite steht.
Richtig.
Das ist ganz, ganz gut zu wissen.
Aber interessant ist, dass wir, ich will jetzt nicht sagen, dass wir vom Feind lernen sollen, aber in einer Hinsicht ist etwas interessant. Satan, der hat dieses Gleichnis vom Feigenbaum verstanden. Er sieht genau. Und in Offenbarung 12 steht, er weiß, dass er wenig Zeit hat und hat einen großen Zorn auf das Volk Gottes. Haben wir auch Also wir brauchen, wir müssen an diesen Punkt kommen, wo wir wirklich erkennen, dass wir wenig Zeit haben und dass wir uns vorbereiten. Ja? Also in dem ist er uns voraus. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er sieht die Zeichen der Zeit und er weiß, Jesus kommt bald wieder. Jetzt muss ich alles tun, um sie zu verführen. Und die Völker, die sitzen gemütlich in ihren Sesseln da und denken sich, ach, die nächsten 500 Jahre kommt er nicht. Er ist ja die letzten 2000 auch nicht gekommen.
Ja.
Und da, also da müssen wir wirklich ganz vorsichtig sein und aufpassen, dass wir nicht auf Glatteis kommen. Es gilt, alle Zeit wachsam zu sein, so wie Jesus es sagt.
Der Teufel gewinnt, wenn er es schafft, uns in den Schlaf zu wiegen. Ne?
Ja, richtig, ja. Genau.
Gucken wir uns mal die Zeit am Ende an. Also Tag und Stunde wissen wir nicht, sagt Jesus.
Ja.
Und dann gehen wir von 37 bis 40. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein.
Ja.
Ah, bis da, genau. Machen wir es da.
Genau.
Er vergleicht es hier mit den Tagen von Noah. Mhm. Was sagt uns das?
Was sagt uns das? Also die Tage von Noah ist interessant, weil wir... Wir finden das immer wieder in der Schrift, wenn von den Tagen Noahs die Rede ist, dass sie aßen und tranken und heirateten. Jetzt kann ich natürlich sagen, gut, ich esse auch, ich trinke auch, ich habe ja auch geheiratet. Was ist jetzt daran schlimm? Ja? Aber darum geht es ja gar nicht.
Das ist guter Einwand.
Sondern es geht um das, was dahinter steckt, die Sorglosigkeit der Menschheit. Ja? Ach, komm, lass uns essen, feiern, trinken, lass uns leben, lass uns genießen. Ja? Und auf einmal kommt der Tag des Verderbens plötzlich über sie, unangekündigt, wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist das, was Jesus uns vermitteln will, dieses Bild. Vorsicht, Sorglosigkeit ist der garantierte Fall. Sorglosigkeit führt garantiert zum Fall. Das ist ein Aspekt, den Jesus hier aufgreift, wie in den Tagen Noahs, dass die Sorglosigkeit dort eine große Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite lesen wir aber auch, wenn wir in Genesis 6 lesen, wie die Menschen damals waren zur Zeit Noahs, nicht nur sorglos, sie waren auch überaus böse. Und darauf nimmt Paulus in 2. Timotheus 3 Bezug, der Abfall der Frömmigkeit in der Endzeit, wie böse die Menschen werden. Und das ist auch ein ganz... Jesus geht in den Ereignissen in Matthäus 24, geht er spezifisch auf das Volk Gottes ein, also die Drangsal, was alles kommen wird, was sie erwartet. Dann geht er auf die Zeichen der Zeit bezüglich der Natur sehr stark ein und der Umstände, also unter den Menschen. Und die Verführung, das sind so drei Kernthemen. Aber Paulus greift nochmal die Endzeitzeichen auf in einem ganz speziellen Kontext, der moralische Verfall, wie der Mensch wird. Und wenn du anfängst, 2. Timotheus 3 zu lesen, da denkst du, der findet kein Ende mehr.
2. Timotheus 3?
2. Timotheus 3, ja. Da denkst du, der findet kein Ende mehr, als Paulus aufzählt, wie die Menschen am Ende der Zeit werden. Und du findest das heute exakt 1:1 wieder.
Das liest sich sehr finster, ne, wenn er da aufzählt.
Wahnsinn.
So werden die Menschen sein, ja.
Genau, aufrührerisch, prahlerisch,
gewalttätig,
lieblos, alles. Eine ganze Palette, unglaublich. Und dann sagt er, das ist dann das Zeichen, es ist vorbei. Also so kann es nicht mehr weitergehen mit der Welt.
Interessant, was der Teufel schafft, wie er die Menschen so verführt, dass sie so werden. Also sie sind im Bilde Gottes geschaffen, aber sie werden sich dahin verwandeln, wenn sie nicht bei Christus bleiben.
Ja.
Machen wir die letzten Verse, oder? Ich mache jetzt mal durch bis 51, den Rest. Ab 40. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, der sein Herr über seine Diener gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jeder Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Der ganze letzte Abschnitt hier spricht hier davon, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht.
Ja.
Wenn der Herr wie ein Dieb in der Nacht kommt, können wir überhaupt vorbereitet sein dann? Also ja, was können wir tun?
Natürlich. Das heißt ja nicht, die Tatsache, dass er wie ein Dieb kommt, bedeutet schlussendlich nicht mehr und nicht weniger, er kommt an einen Punkt, wo du es nicht weißt.
Ja, viele Menschen sagen, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, er kommt ganz heimlich, keiner merkt es.
Natürlich, die Eigenschaft eines Diebes ist es auch heimlich zu kommen, ja. Aber wenn du dein Haus, wenn du wachsam bist, ja, dann wirst du ihn erkennen, den Dieb, dann wirst du sehen. Und dann bist du, wenn du aber alle Zeit wachsam bist, dann ist es egal, ob der um 1, um 2, um 3 oder um 4 in der Nacht kommt, du bist alle Zeit bereit. Und das ist der Punkt, damit wir, siehe, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, also du wirst nicht rechnen damit in dem Moment, boah, ging das wirklich so schnell, ja, aber ich bin wach, ich habe mich nicht hingelegt, ich bin nicht eingeschlafen, ich wusste, mein Herr kommt und ich habe gewacht. Mhm. Und also der Fokus liegt auch in den letzten Kapiteln, in den letzten Versen, in Matthäus 24 liegt der Fokus wirklich, beginnt schon in Vers 42, bis zum Schluss hin mahnt Jesus zur Wachsamkeit. Mhm. Die Wachsamkeit ist das Wichtigste, was wir jetzt am Ende der Zeit brauchen. Ohne das Gegenteil könnte man fast schon sagen, ist die Sorglosigkeit.
Ja.
Mhm. Das, wie es zu den Zeiten Noahs war, wo er kurz vorher sagt, nicht so, Achtung, nicht so sein, weil wenn das kommt, wenn ihr so sein werdet, dann wird euch das aber sehr negativ überraschen, meine Wiederkunft.
Da will ich mal was von Ellen White nochmal zitieren. Spricht über diesen untreuen Knecht, finde ich sehr interessant. Mhm. Das ist auch Sieg der Liebe, Seite 617 jetzt. Da sagt sie, der untreue Knecht denkt in seinem Herzen, mein Herr kommt noch lange nicht. Er sagt nicht, dass Christus überhaupt nicht kommen wird und spottet auch nicht über den Gedanken seiner Wiederkunft. Doch durch sein Denken, Reden und Handeln macht er deutlich, dass sich die Ankunft des Herrn verzögert. Er raubt den anderen die Gewissheit der baldigen Wiederkunft. Sein Einfluss verleitet Menschen dazu, selbstzufrieden und sorglos in den Tag hineinzuleben. Sie fühlen sich in ihrem weltlichen, berauschenden Leben bestärkt. Irdische Leidenschaften und verdorbene Gedanken nehmen ihr Denken gefangen. Der untreue Knecht isst und trinkt mit dem Betrunkenen und strebt gemeinsam mit der Welt nach Vergnügen. Er quält seine Mitknechte, indem er jene anklagt und verurteilt, die ihrem Meister treu geblieben sind. Er schließt sich der Welt an und verstrickt sich, so wie diese, immer tiefer in die Sünde. Es ist ein gefährliches Anpassen. Mit der Welt tappt er in die Falle. Dann wird sein Herr an einem Tag kommen, zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind. Ja. Sehr bemerkenswert fand ich das. Also ich schreibe, dieser untreue Knecht, der gehört schon irgendwie dazu. Der glaubt auch, dass Christus wiederkommt. Er lebt nur nicht so, als dass Christus bald wiederkommt.
Ja, und er verleitet und veranlasst die anderen auch noch so zu leben. Also er zieht sie raus aus dieser Naherwartung. Mhm. Vielleicht darf ich an dieser Stelle zwei Sätze sagen. Das ist eigentlich ein Appell, aber auch eine Ermutigung, vielleicht auch gleichzeitig eine Ermahnung. Ellen White war sehr traurig, als sie eines Tages mitbekommen hatte, wie Männer dort standen und predigten und sie negierten die Naherwartung Jesu. Ja, das hat ihr das Herz gebrochen. Das hat ihr das Herz gebrochen. Und sie lebte immer in der Naherwartung und sie ermutigt uns auch dazu, in der Naherwartung zu leben. Wir wissen, Jesus kommt bald und wir sind auch in der Lage oder auch entscheidende Faktoren dafür, kommt er bald oder kommt er vielleicht doch nicht so bald. Überleg mal, Jesus wollte ungefähr 1890 herum wiederkommen. Das hat der Ellen White, später gezeigt in einer Vision. Ja? Aber er hat auch gesagt, warum nicht? Das lag nicht an ihm. Es liegt am Volk Gottes. Die Frage ist, wir können tatsächlich etwas dazu tun oder dagegen, dass er schneller wiederkommt. Aber heute zu sagen, Jesus kommt noch lange nicht, und das ist ein Appell, das ist eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung gleichzeitig. Wir müssen von dem Gedanken abrücken, dass Jesus lange nicht mehr kommt. Wir müssen wieder beginnen, in der Naherwartung zu leben, denn Jesus wird kommen, wenn sein Volk bereit ist. Solange wir so leben wie der untreue Knecht, ja, wird er nicht wiederkommen oder wird es verzögern aus Gnade für die, die noch nicht so weit sind.
Und gerade wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, ne?
Ja,
also gerade dann wissen wir, es steht nahe vor der Tür.
Erst recht.
Ich würde ganz gerne abschließen mit einem Vers aus dem 1. Thessalonicher.
Ja.
Wenn es hier, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, heißt es ja, also sagt Jesus. Und im 1. Thessalonicher 5, Verse 2 bis 6. Mhm. Da sagt Paulus, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Er sagt, lasst uns nicht mitmachen bei diesem Weltlauf.
Genau.
Lasst nicht schlafen wie die anderen.
Ja.
Lasst uns wachen und nüchtern sein.
Ja.
Wir erwarten den Herrn, der kommt. Denn der Tag soll uns nicht überfallen wie ein Dieb in der Nacht.
Genau.
Christus kommt wie ein Dieb in der Nacht für diejenigen, die nicht vorbereitet sind.
So ist es.
Aber er kommt als der große Segensbringer für die, die auf ihn warten. Denn er wird dem Knecht, wenn er ihn treu vorfindet, seinen Lohn geben, ewigen Lohn.
Ganz genau.
Tja.
Schön. So ist es ja.
Danke dir, dass wir Matthäus 24 zusammen machen konnten.
Das ist
ein
danke
großes auch. Thema. Danke auch allen, die mit uns studiert haben. Und schreibt uns gerne in die Kommentare hinein, was ihr noch entdeckt habt in den Versen. Es würde uns freuen, das zu lesen. Und dann, also dir vielen Dank. Und auch an euch, dass ihr wieder dabei wart. Und Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.